Also lieber Thomas, es ist doch eine relativ eindeutige und klare Geschichte. Wenn du diesen Podcast gewinnen willst, das Finale dieses Podcasts, dann musst du einfach wieder auf den Platz zurückkommen. Es geht nicht anders. Also beruhig dich jetzt einfach mal. Ich weiß, der Geysir aus der Vulkaneifel ist natürlich immer sehr schnell auf Zinne, gerade dann, wenn er ungerecht behandelt wird. Aber es hilft nichts. Du musst auf den Platz zurück. Hier auf den Podcastplatz.
Ja gut, aber ganz ehrlich, also wenn das hier so aussieht, als wenn du, weil du Heimvorteil hast auf dem Kontinent, wenn du hier alles machen kannst, selbst die Schiedsrichter im Griff hast, also dann komme ich nicht mehr zurück oder ich bleib maximal beim Elfmeter stehen. Das ist auch ganz klar, ne?
Absolut. Und wenn man so reagieren kann, dann braucht man vor allen Dingen Money. Ganz dicke Manes.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Lass uns doch, weil es so schön war, weil es outstanding war, ich weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat und wer es verfolgt hat, kurz auf das Finale des Afrika-Cups eingehen. Also ich hänge hier natürlich nach wie vor rum, aber es ist ja Wahnsinn gewesen, was da gestern abgegangen ist. Hast du sowas immer nur im Ansatz nochmal gesehen?
Nee, also das dürfte gerade für ein großes K.O.-Spiel oder jetzt ein Finale einer großen Meisterschaft wirklich fast einzigartig sein. Ich kann mich nur erinnern, dass eine Mannschaft mal den Platz verlassen hat bei der WM 1982 in Spanien. Da sind die Kuwaitis nach einem Gegentreffer der Franzosen, ich glaube im Stande von 3-0 für Le Bleu, das sah nach Abseits aus, sind die einfach vom Platz, weil der Scheich sie runtergeholt hat. Und der Schiedsrichter hat dann das Tor tatsächlich aberkannt. Das fand ich sehr kurios damals, aber in einem Finale. Und ich glaube, da kann man schon einiges zu sagen. Also erstens mal, diese Stadien in Marokko, Stadien, die sind schon beeindruckend. Ich finde auch beeindruckend, wie Marokko das Ganze aufgezogen hat. Es gibt natürlich aber auch viele Kollegen, die sagen, wenn du dich im Land umblickst, es gibt ja auch teilweise latente Unzufriedenheit, dass so viel Geld in Fußball gesteckt wird und in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheitswesen gespart wird. Also Marokko ist ja praktisch so eine Art Schwellenland dann, wenn man sagen kann, auch in der Entwicklung. Nicht umsonst haben wir irgendwann in den 80er Jahren auch mal ein Beitrittsgesuchen an die EU gestellt damals. Ich glaube, über Fußball möchte man sich identifizieren. Sie sind auch eine Mannschaft oder ein Land, das im Moment wahnsinnig viel gewinnt. Das mal als erstes. Finde auch, dass sie sehr stabile Leistungen über den Afrika Cup gezeigt haben. Aber gestern muss man natürlich sagen, diese Schlusssequenz, bevor dann der Senegal den Platz verlassen hat, das war schon krass, finde ich, wie der Schiedsrichter das Tor für Senegal zurücknimmt. Also pfeift direkt ab und dann ist der Ball drin und man sieht, das ist eigentlich kein Foul. Und als Krönung pfeift er auf der Gegenseite, für die es nicht gesehen haben, nach einem handelsüblichen Zupfer. Also da kann ich die Erregung von Senegal maximal verstehen, der Löwen von Teranga. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, den Platz verlassen, dann läuft Mané nach, holt sie wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch anders geahndet werden kann, dass ein Schiedsrichter sagt, okay, wenn ihr jetzt nicht da seid, dann pfeife ich das Ding einfach an und dann sind keine 7 Leute mehr am Platz und dann ist das Spiel entschieden. Also das war schon echt wild. Und die Krönung ist natürlich dann Bram Diaz, der diesen Panenka
der
macht.
Luft,
dann,
der ja. den Luft, oder?
Ja, und also der Mondi, der Torwart. Der Torwart bleibt einfach stehen. Überleg dir das mal. Du bleibst in der 114. Minute nach diesem Ding, also 90 plus 24, der bleibt einfach stehen und hält den. Und dass der Senegal das Ding dann noch gewinnt, das krönt diesen ganzen Irrsinn, muss ich wirklich sagen. Zweiter Titel für Senegal, herzlichen Glückwunsch. Das war auf jeden Fall, ich habe es gestern, wir hatten eine andere Gruppe, wo ein paar Journalisten und die Fußballer drin sind. Und da war wirklich jeder angefixt nachher. Das war einfach irre, muss man wirklich sagen.
Aber das ist, deshalb lieben wir doch Fußball, oder? Genau, das sind doch genau die Momente, die es braucht. Die passieren natürlich so in der Form nicht so oft, aber das war schon wirklich richtig, richtig gut und ausgerechnet. Mané, der Superstar, kriegt den Senegal wieder in den Griff. Und dann aber, was ich immer noch nicht klar kriege, ist, wie kannst du auf die Idee kommen, bei so einem Elfmeter so einen Lupfer hinlegen zu wollen? Das verstehe ich nicht. Das hat ja dann einfach auch, du hast so viel Druck, oder ist der Kopf einfach dann komplett so blockiert, dass du einfach, dass der Fuß Dinge macht, die du nicht mehr beeinflussen kannst.
Also naja gut, also der Ursprung dieses Panenka-Elfmeters ist ja tatsächlich die Europameisterschaft 76, das Finale Tschechoslowakei gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, in Belgrad. 2-2 nach Verlängerung. Es gibt dieses Elfmeterschießen. Damals wusste der DFB gar nicht vorm Spiel, dass es Elfmeterschießen gibt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Eigentlich wäre ein Wiederholungsspiel normalerweise der Modus gewesen. Absolut. Dann wurde das geändert, dann haben wir verloren. Ja, und Panenka läuft an und schnippelt den einfach in die Mitte des Tores, weil er davon ausgeht, dass Sepp Maier sich fallen lässt. Er hatte in der tschechischen Liga damals schon mal gemacht. Es gab aber nicht wie heute YouTube und so. Deshalb wusste das Sepp Maier natürlich gar nicht. Das ist natürlich schon eine Waffe, so einen Elfmeter zu verwandeln, weil du ja eigentlich davon ausgehst, dass der Torwart sich in irgendeine Ecke fallen lässt einfach. Ne? Wir haben ja auch grandiose Panenka-Elfmeter gesehen. Ich kann mich an einen erinnern von Pirlo gegen England in einem EM-Viertelfinale. Also es gibt es schon, dass die Jungs oder Totti hat das früher ja auch ganz oft gemacht. Nur die Frage ist natürlich, in so einem Moment, wo alles so aufgeheizt ist, wo du ja auch davon ausgehen musst, dass der Senegal zwar zurückkommt und so denkt, okay, wir kommen jetzt nur noch zurück, um einer Strafe zu entgehen und irgendwie ist das Spiel schon durch, da versuche ich keine Spirenzchen mehr, sondern mit der Schusstechnik von Diaz versuche ich den einfach ins Tor zu schießen, analog zu Andy Breme 90, da kann der Torwart fallen, wie er will, den hält er. Das ist dann für mich Hybris, da versuchen noch mit einem Panenka den Gegner auch noch praktisch endgültig zu demütigen und dass Mondi einfach stehen bleibt, das finde ich cool, weil er hat das gerochen. Und dann muss man auch ehrlich jetzt sagen, Diaz, so gut sein Turnier war, 5 Tore erzielt, der überragende Mann, das darf dir in der Situation nicht passieren. Du kannst einen Elfmeter verschießen, aber meiner Meinung nach nicht auf diese Art und Weise, das ist ja dann am Ende, sieht das ja fast peinlich aus, versuch ihn einfach neben den Pfosten oder unter das Dach zu hämmern. Es gibt Elfmeter, die kannst du als Torwart nicht halten und diese Chance hat er gestern vergeben.
Bumm, aus, fertig. Bumm, aus, fertig übrigens auch bei Eintracht Frankfurt und Dino Toppmöller. Wir haben immer wieder über Dino Toppmöller hier diskutiert. Jetzt gab es nach dem 3:3 gegen Bremen, gab es dann ein doch längeres Zusammentreffen. Und Krösche hat dann gesagt, okay, ist over. Wie siehst du das Ganze? Es ist ja jetzt ausreichend diskutiert worden. Ich glaube, was man sagen muss, es ist schon krass gut gemacht worden, also rein kommunikativ, finde ich zumindest. Da sind zwei Parteien erhobenen Hauptes wirklich gut auseinandergegangen, finde ich. Also ich fand, das war alles sehr, sehr, sehr gut gemacht. Was ich mich nur gefragt habe, ist es so oder ist es fair, dass du das alles an einem Trainer festmachst? Denn wir haben ja die Situation bei Eintracht Frankfurt, dass gerade die Abwehr nicht richtig gut funktioniert hat und dass auch Markus Krösche stark jetzt in der Kritik stand, immer mal wieder, nachdem er ja lange Zeit auch von uns gehypt und gefeiert wurde, ist es so, dass er einen Kader zusammengestellt hat, der überhaupt fähig ist, die Ansprüche von Eintracht Frankfurt zu erfüllen und es ist deshalb fair, das auf dem Rücken, ich sage es jetzt mal populistisch, von Dino Toppmöller auszutragen oder ist es gar so, dass sich Markus Krösche entweder selbst hinterfragen muss oder aber auch hinterfragt werden muss von oberer Stelle?
Ganz viele Fragen und ich versuche es mal so nacheinander ein bisschen abzuarbeiten. Ich bin völlig bei dir. Das ist eine Trennung, wo man sieht, die gehen beide im Guten auseinander. Auch das Video, das die Eintracht gepostet hat über Dino Toppmöller, erinnert an die Erfolge, Viertelfinale Europa League, erstmalige Qualifikation für die Champions League über die Liga. Hat, glaube ich, mit Adi Hütter den besten Punkteschnitt, den es jemals bei der Eintracht in der Bundesliga gab. Das ist alles völlig in Ordnung. Zum Zweiten darf man die Frage stellen an den Fußballlehrer Dino Toppmöller, der sicherlich mit einer gestiegenen Erwartungshaltung zu kämpfen hat. Also alles unter Europa League ist schon eigentlich gefühlt nicht mehr akzeptabel für die Eintracht, die vor 10 Jahren in der Relegation rumgetaumelt ist. Man muss sich diese Entwicklung ja auch immer mal vor Augen führen, wie schnell das dann geht. Er hat sich nie beschwert über all die Weggänge. Er hat viel Geld generiert. Also Spieler sind besser geworden unter ihm, sind für viel Geld verkauft worden. Und er war immer loyal zum Verein. Das würde ich alles ihm zusprechen. Übrigens ein ganz angenehmer, feiner Typ, Dino Toppmöller, mit dem du auch abseits von den Interviews mal sprechen kannst, der auch mal ein bisschen Tiefgang hat, der ein ehrlicher Typ ist, der erzählt dir keine Scheiße. Also da möchte ich auch mal ehrlich sagen, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ich habe in der Europa League sehr viel mit ihm zusammengearbeitet. Also ganz, ganz angenehmer Typ. Die Frage, die ich mir stelle, die Eintracht ist jetzt, glaube ich, ich gucke nochmal genau nach, Tabellen-Siebter. Ich glaube, Champions League wird dieses Jahr nichts mehr geben, aber sie sind ganz klar im Zielkorridor. Internationales Geschäft. Sie stehen auf Platz 7, haben 27 Zähler, sind vom Europa-League-Rang 2 Zähler entfernt. Auf der anderen Seite haben sich Leipzig und Stuttgart und vor allen Dingen Hoffenheim auch schon ein Stück weit abgesetzt. Das ist klar. Musst du nicht vielleicht auch einkalkulieren als Markus Krösche, dass du sagst, okay, wir verändern jedes Jahr so radikal unseren Kader, dass es auch mal okay ist, wenn wir nur Siebter werden und Conference League spielen oder wenn wir sogar mal ein Jahr gar kein Europa spielen. Das wird dann übrigens schon schwer bei den mittlerweile gestiegenen Gehaltskosten. Auf der anderen Seite, finde ich, musst du dann auch mal fragen oder hinterfragen bei Krösche, was hast du eigentlich für einen Kader dem Trainer zur Verfügung gestellt?
Genau,
also, exakt. Mamouche und Ekitike waren super Stürmer. Jetzt ist Johnny Burkhardt da. Das ist auch ein guter Stürmer, ist ein ganz anderer Typ, aber der ist sehr verletzungsanfällig, der fehlt. Also, hast du vorne eigentlich ein Problem und trotzdem schießen sie in der Liga 52 Tore, was ja enorm viel ist. Das Problem ist für mich ganz klar die Defensive. Und da möchte ich drei Sachen aufzählen, über die wir dann mal sprechen können. Er hat im Moment keinen stabilen Führungsspieler auf der Sechs. Skiri, ja, den wir beide in Köln ja richtig gut fanden, ist in Frankfurt
Schatten seiner selbst.
Eher, ich würde sagen, ein Mitläufer. Er hat auch okay Spiele, aber er ist für gehobenen internationalen Standard im Moment nicht zu gebrauchen. Larsson, den wir sehr gelobt haben als Supertransfer, der fällt in ein Loch, was es gibt. Dann hast du viele junge Spieler wie Collins und Brown, die einfach noch nicht diese Konstant auf dem Niveau haben. Dann hast du ein Riesenproblem, dass Leistungsträger des Vorjahrs wie Theat und Koch völlig daneben hängen. Also ich muss ehrlich sagen, Robin Koch fand ich immer einen guten Spieler. Dass der überhaupt noch im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist für die Saison, die der spielt, das ist fast absurd. Also so viele Fehler, und ich halte ihn charakterlich über jeden Zweifel erhaben, aber es ist schon komisch, dass er letztes Jahr ein Angebot von Leverkusen hatte, eine enorme Gehaltserhöhung in Frankfurt bekommen hat und sich jetzt so eine Runde zusammenspielt. Vielleicht ist das auch ein Spieler, dem ein bisschen Druck gut tut. Ich habe ihn in Leeds damals gerne gesehen. Also das ist gar nichts. Und am Schluss haben wir noch das Torhüter-Thema. Kauer Sanch, der ein Wahnsinnskeeper ist mit Wahnsinnsreflexen, aber der so viele Fehler macht, überhaupt keine Sicherheit ausstrahlt. Dann hast du die Zetterer geholt als Backup. Der hat am Anfang gespielt. Der wurde ab dem Moment, als Kauer Santos klar war, der ist aus dem Tor und du hast keine Konkurrenz, wurde der auch schwächer. Also das heißt, du hast einen Kader, der meiner Meinung nach im Moment auch nicht mehr als Platz 6 oder 7 hergibt. Und deshalb, ich verstehe die Entlassung, weil Dino Topmüller die Mannschaft, glaube ich, auch ein bisschen überfrachtet hat mit taktischen Dingen. Aber eigentlich ist er die ärmste Sau, der das ausbaden muss. Und vielleicht hättest du die Saison dann einfach mal zusammen durchstehen müssen.
Oder du schraubst die Ansprüche einfach auch mal ein Stück weit zurück. Also gefühlt ist es ja so, dass in Frankfurt seit ein paar Jahren, lass uns sagen, seit Niko Kovac dann irgendwie der Anspruch da ist, immer international spielen zu wollen oder zu müssen oder gar Champions League. Und das ist jetzt die Messlatte. Wenn dem so ist, dann glaube ich, sind wir wieder relativ schnell bei Markus Krösche. Dann musst du einen Kader hinstellen, wo du genau die Personale Mamouche, Etiquette und so weiter auch wirklich adäquat ersetzt. Und mit Verlaub, Johnny Burkhardt ist ganz, sei es egal wie, nicht nur ein anderer Spieler, auch verletzungsanfällig, ist nicht der Ersatz. Jedenfalls bisher nicht. So, das bedeutet, wenn du diesen Anspruch hast, dann musst du doch nachlegen. Dann musst du auch in andere Regale greifen. Dann musst du international auf dem Markt gucken. Können die Bayern ja auch. Also nochmal, wenn das der Anspruch ist. Bedeutet aber auch, dass du finanziell gut ausgestattet sein musst. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Das wissen wir beide nicht, wie es auf dem Konto von Eintracht Frankfurt aussieht. Aber es ist dann wieder das Problem von Markus Krösche und nicht von Dino Topmüller. Also ich meine, klar, kann natürlich sein, dass er als super Fußballlehrer dann eine Mannschaft, die eher Mittelmaß ist und nicht international irgendwas erreichen kann, dass er sie dann überfrachtet, weil sie es einfach vom Vermögen her nicht hinkriegt. Aber wenn der Anspruch da ist, dann bin ich komplett dabei. Dann ist es der Fehler eher von Markus Krösche, nicht von Dino Topmüller.
Aber Mike, eins ist ja auch ganz klar. Markus Krösche hat so überragend gearbeitet, hat auch darauf ein bisschen aufbauen können, was damals Freddy Bobic vorbereitet hat mit dieser ersten Reise ins Halbfinale UEFA Cup und dem Pokalsieg. Es ist eine atemberaubende Erfolgsgeschichte, die dazu führt, dass die Ansprüche steigen. Und das ist auch völlig okay, dass die Ansprüche steigen. Und es ist auch völlig okay, dass Markus Krösche vielleicht mal in seinem vierten oder fünften Jahr das erste Mal einen Kader hinstellt, der den Ansprüchen des Umfeldes nicht genügt. Aber wenn wir mal alleine drauf gucken, an Finanzen, an Voraussetzungen und am Kader, dann sage ich, die Bayern sind über der ganzen Liga entwachsen. Dann hast du Borussia Dortmund, dann hast du Leipzig und dann hast du Leverkusen, die du normalerweise als Eintracht Frankfurt nur, wenn alles perfekt läuft, angreifen kannst. Das heißt, die Champions-League-Plätze sind für mich besetzt. Der VfB Stuttgart hat für mich auch noch eine bessere Mannschaft und auch vielleicht sogar die besseren Voraussetzungen. Das heißt, Platz 6 wäre das, was ich von dieser Mannschaft erwarten würde und man darf es erwarten. Dann hast du dazu kommt jetzt noch Hoffenheim, die eine überragende Saison spielen. So, und dann bist du auf Platz 7. Wir reden jetzt nicht über eine katastrophale Saison. Auf der anderen Seite, Freiburg kommt langsam auch von hinten und es ist ja klar, man hat erwartet, kann man das vorne auffangen mit diesem, du hast es gerade nochmal angesprochen, Mamouche, Etiquette, die alle weg sind. Aber es sind ja nicht die Tore, die fehlen, denn du hast noch 38 Tore in der Bundesliga geschossen, du hast, glaube ich, wettbewerbsübergreifend 52 geschossen. Das ist nicht das Problem, weil die anderen, Dortmund zum Beispiel, hat auch nur 35 geschossen. Die Gegentore sind indiskutabel, so viel gab es erst einmal in der Vereinshistorie der Eintracht in der Bundesliga. Ja. Und das ist ja hier normalerweise etwas, und damit bin ich dann auch trotzdem beim Trainer, den ich ja über alle Maßen schätze. Man sagt normalerweise, defensive Abläufe, Stabilität, die kannst du eintrainieren. Viel besser als offensive, weil wenn einer nicht kreativ ist, dann ist er nicht kreativ. Ja. Und dass das Dino Topmöller nicht geschafft hat, das irritiert mich schon auch ein bisschen. Und eigentlich spätestens nach den Aussagen von Krösche in der Mixzone am Freitag war klar, dass das Thema beendet ist. Also, ich würde sagen, eine Erfolgsgeschichte insgesamt, eine total saubere Trennung. Und jetzt ist die Frage, wer tut sich das an, in Anführungszeichen, diesen Kader mit diesen Voraussetzungen und dieser Erwartungshaltung, nachdem die Eintracht, das darf man sagen, in den letzten Jahren eine ganz feine Adresse im deutschen Fußball geworden ist?
Also, wenn ich jetzt Krösche wäre, würde ich bei Xavi Alonso anrufen und würde sagen, Kollege, das war doch irgendwie auch klar mit Real, oder? Also, dass der Präsident dann irgendwann, wenn du zweimal verlierst, unruhig wird, lass uns doch hier in Frankfurt was Geiles aufbauen. Wir verpassen dir einen super Vertrag, der staffelt sich, je nach Erfolg, hauen dir aber auch schon mal ein gutes Gehalt rein. Hier kannst du in Ruhe was aufbauen. Wir stellen die Mittel zur Verfügung. Hier kannst du auch nochmal ein Stück weit wachsen. Wir können zusammen wachsen. Wir haben einen super Trainer mit Glanz. Genau das, was eigentlich die Verantwortlichen hier auch wollen und auch im Hintergrund die Sponsoren wollen. Dann machen die auch ihre Schatulle mit Sicherheit noch mal ein bisschen mehr auf. Und wir haben hier eine gute Zeit. Lass uns das doch machen. Wenn ich Krösche wäre, würde ich den Telefonhörer jetzt in die Hand nehmen.
Ja, das wird er wahrscheinlich auch machen, weil Markus Krösche die höchsten Ambitionen hat. Da bin ich mir sicher, dass er da abklopfen wird, ob das funktioniert. Ich sage aber ganz klar, die Chancen, dass Alonso in Frankfurt anheuert, sehe ich bei unter 5%. Denn ich versetze mich jetzt gerade mal in Xabi Alonso rein. Du hast in der Bundesliga eine Spitzenmannschaft betreut, die du zu einem einzigartigen Erfolg gebracht hast. Bist damit interessant geworden für den größten Verein der Welt. Und bei dem bist du auch durch innere Querelen, durch einen Präsidenten, genau was du gerade angesprochen hast, frühzeitig entlassen worden. Das heißt, Alonso ist im Moment ein Trainer, der gefühlt in der obersten Kategorie gehandelt wird, ohne dass er sich bei einem Verein der obersten Kategorie schon nachhaltig durchgesetzt hat. Das heißt, wenn er jetzt zur Eintracht geht, eine Mannschaft, die so ein bisschen, ja, ich würde sagen, in Europa an die Top 20 anklopft, dann ist die Gefahr, wenn das in Frankfurt nicht funktioniert und er auf Platz 6 oder 7 einläuft, dann werden die Leute irgendwann sagen, okay, er war dann doch nur einer für die Schublade unter den ganz großen Clubs. Er wartet jetzt sicherlich auf einen Top-10-Verein, der auf ihn aufmerksam wird, um dort die Scharte Real auszuwetzen. Bei der Eintracht wäre meiner Meinung nach, so sehr ich die Eintracht schätze, die Gefahr zu groß, dass Alonso in diese oberste Kategorie gar nicht mehr reinkommt. Ich glaube, dass du jetzt gucken musst, wer passt zu diesem Kader. Und wenn Markus Krösche immer Rock'n'Roll oder Heavy-Metal-Fußball haben möchte, das deutet schon so ein bisschen auf
Marco Rose,
auf vielleicht jemand mit RB-Vergangenheit hin. Das könnte Marco Rose sein, das könnte Matthias Jeißle sein, der ja in Saudi-Arabien ist, der immer wieder gehandelt wird. Ich persönlich glaube, dass Roger Schmidt sehr gut passen würde mit seiner Art Fußball. Krösche und er, die kennen sich ja von früher noch, haben eine Trainer- und Spieler-Vergangenheit. Ich denke auch, dass er an den rangehen wird, aber der ist im Moment in der J-League-Berater. Und Roger Schmidt hat einen ganz klaren Karriereplan. Der macht mal Trainer, dann macht er mal Pause oder eine andere Aufgabe. War ja auch in China bei Benfica Lissabon. Glaube irgendwie nicht, dass er kommt. Terzic hat man so ein bisschen gehört, zu starke BVB-Vergangenheit, wobei ich immer denke, das kann nicht der Grund sein, wenn du von einem Trainer überzeugt bist, aber das scheint ein Kriterium zu sein. So läuft es vielleicht im Moment auf Marco Rose oder angeblich sogar Sandro Schwarz, wobei da wäre es wahrscheinlich noch kritischer, weil der beim Lokalrivalen in Mainz eigentlich die DNA hat raus. Ja, schwierige Frage, wem willst du das anvertrauen und welcher Trainer traut sich das im Moment auch zu, eine so schwierige Saison zu retten?
Also ich bin gar nicht bei dir. Wenn ich der Berater von Xabi Alonso wäre, würde ich sagen, Kollege, du hast dich wirklich jetzt echt komplett verzockt. Das war der Schritt zu viel von Leverkusen aus. Und du hast ein paar Dinge gut gemacht, aber sei mal ein bisschen demütig. Überleg nochmal, wo du herkommst. Du hast da ein Setting gehabt in Leverkusen, das auch nahezu ideal war. Dieser Schritt war einfach zu diesem Zeitpunkt zu früh. Und genau aus diesem Grund würde ich ihm immer zu Eintracht Frankfurt raten, nicht weil meine persönliche Sehnsucht und vielleicht die von vielen anderen auch groß ist, sondern weil ich wirklich glaube, dass er da, wenn er den richtigen Deal macht, mit den richtigen Leuten, diesen Schritt nochmal gehen kann, auch wenn es vielleicht ein Klopp ist, der an die Top 20 anklopft, würde er jetzt bei Chelsea eine Rolle spielen oder bei Atletico Madrid oder wenn Hansi Flick irgendwann mal fehlt bei Barcelona. Das würde doch nicht funktionieren. Glaubst du das im Ernst?
Bei Barcelona wahrscheinlich nicht, weil dazu ist er zu real gebrandet. Atletico hat eine andere DNA. Die spielen einen ganz anderen Fußball seit Simeone und auch aus ihrer Historie. Für Alonso, für meine Begriffe, würde ein Verein in Frage kommen wie Manchester United. Abgestürzte Größe, die aber eigentlich aufgrund der finanziellen Mittel immer wieder in der Lage ist, ganz oben anzugreifen. Chelsea zum Beispiel wäre auch sicherlich ein Thema, glaube ich, das hat sich aber jetzt erledigt nach dem frühen Trainerwechsel schon in der Saison. Oder vielleicht in Italien sowas wie Milan oder Juve, das hat dann schon doch nochmal einen anderen Klang, wobei die auch im Moment, gerade Juve, genug eigene Probleme haben. Ich würde das an Alonso Stelle auch machen, weil wenn du jetzt so einen Verein übernimmst und da gute Arbeit leistest, dann sagen alle, boah, Real, das war ja auch schwer möglich mit dem Präsidenten. Gehst du aber jetzt zur Eintracht zurück und erreichst zwei Jahre nicht die Champions League, dann bist du für alle anderen Vereine auf einem anderen Niveau. Das ist nur meine persönliche Meinung. Auf der anderen Seite, das, was Alonso spielen lässt, die Eintracht als geiler Verein, das zusammen, das kann ich mir auch vorstellen, dass das funktionieren würde. Und vielleicht ist Alonso auch jemand, der lieber so ein bisschen im Ruhigen, in der täglichen Arbeit arbeitet. Und natürlich hat Frankfurt auch was Weltstädtisches zu bieten, ist aber nicht Real Madrid. Kann auch sein, dass du recht hast. Nur wenn du mich persönlich fragst, sage ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem glaube ich, dass Kröchel da anrufen.
Lass uns kurz mal, bevor wir noch ein paar Ergebnisse eingehen, es ist ja, gab ja auch Fußballspiele, überraschend, dass Glasner bei Crystal Palace nicht weitermacht?
Nee, für mich überhaupt nicht überraschend. Es gibt ja zwei Konstanten bei Oliver Glasner. Das ist erstens mal überragender sportlicher Erfolg und B, nach sportlichem Erfolg dann immer irgendwann das Gefühl, ich muss jetzt weiterziehen und dann immer so ein bisschen Zoff mit der Vereinsführung. Das war in Wolfsburg so, die er in den europäischen Wettbewerb geführt hat. Das war in Frankfurt ganz extrem so, in der Saison nach dem Europa-League-Triumph, wo er sich ja dann auch mit Krösche damals so ein bisschen angelegt hat. Ja, er bräuchte andere Spieler. Und bei Crystal Palace ist es jetzt genau dasselbe. Da hat er ja richtig hart den Geldgeber und das Präsidium kritisiert. Die Mannschaft würde im Stich gelassen mit diesen vielen Spielen. Jetzt wird auch sein Kapitän noch verkauft, Gie. Also das hat Methode bei ihm und ich glaube, dass er selber merkt, wenn er einen großen Erfolg erreicht hat mit einer Mannschaft aus geringen Ressourcen, dann muss er irgendwann weg, weil du das nicht mehr steigern kannst. Und ich glaube, spätestens mit seinen Erfolgen bei Crystal Palace, sie haben zwei Pokale gewonnen, ich glaube, in über 100 Jahren vorher nicht einen einzigen, vielleicht gewinnt er auch noch die Conference League, ist er auch zum Beispiel ein Kandidat absolut für Manchester United. Deshalb, Glasner, mich hat's null überrascht. Ich halte ihn für einen richtig guten Trainer und ich glaube, er wird bei einem ganz großen Club aufschlagen und auch da sage ich, glaube ich, nicht, dass er damit liebäugelt, zur Eintracht zurückzugehen und umgekehrt glaube ich auch nicht, dass man ihn da fragt, um zurückzukommen.
Lass uns vielleicht einfach auch mal an dieser Stelle bei Top-Niveau auch nochmal kurz auf die Bayern eingehen. Ist es, jetzt wird mal ernsthaft gefragt, ist es fast schon pathologisch, dass die Bayern oftmals 1-0 zurückliegen? Dann werden sie richtig giftig, dann brauchen sie den Einlauf auch von Vincent Kompany und dann schießen sie alles kurz und klein. Es ist ja Wahnsinn gewesen, was da in Leipzig abgegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dieses Spiel in voller Länge, ich habe es mir angeguckt. Das ist ja nicht mehr zu erklären, das ist ja nicht mehr von dieser Welt. Das ist in Europa logischerweise, wenn du top oben dabei sein willst, ist es das Niveau. Aber wie kann es sein, dass das so oft passiert, dass sie zurückliegen und dass sie diesen, keine Ahnung, ja, ist ja fast wie ein alter Dieselmotor, der dann anspringt und dann stoppst du ihn nicht mehr. Wie ist das zu erklären?
Naja, also so oft zurückliegen, es war jetzt zweimal am Stück, sie haben in Köln zurückgelegen und sie haben gegen Leipzig zurückgelegen, aber das ist ja jetzt nicht so, dass das in jedem Spiel stattfindet. Trotzdem wäre eine These von dir, dass du irgendwie denkst, wenn du so überlegen bist in der Liga, dass du vielleicht doch so ein bisschen Anlauf brauchst, in ein Spiel reinzukommen, und wenn du dann zurückliegst, fühlst du dich doch an der Ehre gepackt. Ich glaube, für die Bayern ist es ein großes Ziel, die Saison ungeschlagen zu beenden. Diesen Rekord wollen sie Leverkusen nicht alleine lassen von vor zwei Jahren. Das zum allerersten. Zum zweiten täuscht dieses brutal hohe Ergebnis natürlich über den Spielverlauf hinweg. Leipzig war in der ersten Hälfte hoch überlegen, hätte 2-3-0 führen können. Das gehört auch zur Wahrheit. Vor allen Dingen über die Außen haben sie es brillant gemacht. Und das Spiel war bis zum 3-1 in der 83. Minute absolut offen. Dann haben die Bayern sie einfach überfahren. Das Ergebnis hört sich krass an. Es ist auch krass. Ja. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist, ich merke das an mir selber, also ich bin ja nun weit davon entfernt, Bayern-Fan zu sein, aber ich bin auch weit, weit entfernt davon, RB-Sympathisant oder Fan zu sein. Aber selbst so ein Spiel, das mich früher elektrisiert hätte, wo ich gesagt hätte, oh, vielleicht verlieren die Bayern heute oder vielleicht wird spannend, mich persönlich interessiert das gar nicht mehr so groß. Ich gucke mir das so beiläufig an, aber ich weiß eigentlich vorher schon, wie es ausgeht. Und das finde ich erschreckend für die Bundesliga, deren Niveau ich übrigens auch bei aller Spannung auch erschreckend schwach finde, was da für Ergebnisse dabei
sind. Absolut.
Du hast ja fast das Gefühl, du bist beim Eishockey oder sowas. Ja, das spricht nicht für Qualität. Und zu den Bayern selber, was ich total bemerkenswert finde und was ich auch total loben muss, ist diese Eigenmotivation, die die Mannschaft dann im Zusammenspiel mit Kompanie aufbringt. Kompanie scheint ja alle im Kader hinter sich zu haben. Er hat eine Spielfreude dieser Mannschaft verliehen, die man bei den Bayern früher nicht gesehen hat. Wenn die Bayern früher 2-3-0 geführt haben, dann haben sie es verwaltet, um Kräfte zu sparen. Jeder ist heiß darauf. Jetzt kommen nur noch ein paar verletzte Spieler zurück. Da muss man sogar mal sehen, wer findet da überall seinen Platz, wenn Musiala wieder da ist. Aber Kompanie ist ein Faktor. Das dürfen wir schon noch mal sagen, nachdem wir diese Trainersuche von Bayern ja auch spöttisch begleitet haben. Zu der Art des Auswahlprozesses, zu der Kritik stehe ich nach wie vor, aber Kompanie macht das ganz hervorragend. Jetzt ist nur das große Aber. Es gab auch so eine ähnliche Überlegenheit schon mal, glaube ich, in der ersten oder zweiten Saison unter Pep Guardiola, wo sie ähnlich von der Punktzahl waren und haben den Gegner so erdrückt, dass die teilweise 15-17% Ballbesitz hatten, selbst in der Champions League gegen Juve. Aber da hat die nationale Überlegenheit dazu geführt, dass die Schärfe dann nachher in den K.O.-Spielen, wenn es knapp auf knapp geht, dass die dann so ein bisschen gefehlt hat. Also diese totale Dominanz der Bayern tut weder der Bundesliga gut, noch ihrem ihren eigenen Zielen. Allerdings muss man sagen, wenn Ulisse und Kane in der Form sind, Pavlovic, der überragend spielt, Neuer, bisschen wechselhaft in Köln, Torwartfehler am Samstag überragend gehalten. Also wenn die alle in ihrem Leistungszenit sind, dann muss man sagen, sind die Bayern mit dem Kader einer der absoluten Top-Favoriten für die Champions League.
Und viele haben sich ja gefragt, ist Harry Kane überhaupt jemand für die Bayern? Ist er nicht overrated? Ist er als Stürmer, gibt es nicht Stürmer, die durchaus einfach auch jünger sind und besser sind als er? Ich glaube, darum geht es inzwischen gar nicht mehr. Das finde ich ganz interessant, dass Harry Kane ist ja gefühlt überall. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer dieser Mensch läuft in einem Spiel, aber ich habe selten einen Spieler erzählt, der so unfassbar gut Allrounder ist wie Harry Kane. Überall zu finden, immer anspielbar. Das, was er macht im Momentan, ist tatsächlich mehr Lenker und Walter des Spiels zu sein, anstatt Knipser zu sein. Das hat sich ein Stück weit geändert, finde ich krass. Gibt es einen Spieler, der vollkommener ist in den Fähigkeiten als Harry Kane weltweit?
Naja, ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Top-3-Mittelstürmer auf der Welt, in seiner Eiseskälte vor dem Tor. Aber was natürlich besonders bemerkenswert ist, das stimmt, wie er selbst hinten im eigenen Strafraum grätscht, wie er Bälle einleitet, was er für ein überragendes Passspiel hat. Also das ist schon ein ziemliches Komplettpaket und da fällt dann auch gar nicht so ins Gewicht, dass er nicht der Allerschnellste ist. Er hat ja auch gefühlt vorm Tor kaum Schwächen. Er hat einen eiskalten Abschluss, er ist für Assists da, er hat ein gutes Kopfballspiel und er hat auch im Moment seine hundertprozentige Fitness. Wenn er nicht ganz fit ist, das haben wir vor anderthalb Jahren bei der Europameisterschaft gesehen, da hat er mit Rückenproblemen zu kämpfen gehabt, dann sind sieht es natürlich anders aus, aber das ist ja eigentlich bei jedem Spitzenspieler so. Also Kane ist ein absoluter Top-Transfer für die Bayern, weil er auch von seiner Art gar keine Allüren hat. Du hast das Gefühl, der freut sich über jeden Titel, über jeden Sieg, über jeden Dreierpack. Also das ist schon das Beste vom Besten. Ulisse haben wir letzte Woche schon gelobt. Der hat mir am Mittwoch in Köln wegen seiner Körpersprache, das wurde auch bei mir in der alten Fußballgruppe heftig diskutiert, nicht ganz so gut gefallen. Aber dann nimmt er sich und dann kommt er irgendwie, das musst du dir mal vorstellen. Die Bayern stellen auf und dann ist der beste Mann Ulisse oder einer der zwei, drei besten Spieler noch nicht mal auf dem Platz. Dann wird der eingewechselt und in 40 Minuten Spielzeit macht der 4 Scorerpunkte. Ja. Also es ist eigentlich, das Leistungsgefälle in der Bundesliga ist lächerlich. Wir haben darüber schon so oft gesprochen, dass die Bayern auch diesen großen finanziellen Abstand haben. Allerdings, was sie dieses Jahr aus diesen Möglichkeiten machen, was sie für eine Spielfreude haben und was sie für eine Lust am Fußballspielen haben, das ist schon bemerkenswert. Also das könnte für die Bayern tatsächlich eine ganz besondere Outstanding-Saison werden. Aber nochmal, am Ende wird das Ding am Abschneiden der Champions League gemessen, weil der Meistertitel, also wenn wir beide uns da hinstellen würden und jeden Morgen aus dem Stübel rausfallen würden oder selbst aus dem Löwenstübel, würden wir nicht verhindern, dass diese Mannschaft deutscher Meister werden würde. Ja. Und wahrscheinlich auch Pokalsieger. Aber insgesamt ist das schon im Moment erschreckend dominant, was die Bayern da spielen.
Wo kickst du den Ball hin?
Ich würde jetzt sagen, weil wir haben auch Dortmund schon oft abgehandelt, Dortmund bleibt dabei, gewinnt relativ schmucklos, aber gewinnt seine Spiele. Hoffenheim haben wir vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen, Leverkusen wieder so ein bisschen in der Krise, aber ich glaube, wir müssen ab Platz 10 auf den Abstiegskampf gucken und da können wir uns jetzt vielleicht mal den ein oder anderen Verein mal so ein bisschen zwischennehmen und würde jetzt mal bei deinem Herzensclub starten, weil da beginnt für mich die Abstiegszone mit 20 Punkten. Ich sag's mal so, nach dem 0-1 gegen mittlerweile stabile Mainzer hätte man ja als Mannschaft auch sagen können, okay, dann lassen wir es jetzt laufen, weil es gibt ja auch immer wieder die Frage, wen erreicht Kwasniok noch oder wie viele Spieler erreicht er noch? Die zweite Hälfte war schon eine klare Leistungssteigerung. Ich habe jetzt gerade bei den Kollegen im Kicker mal gelesen, die geben dem Spiel eine Spielnote 4, aber ich finde, am Ende war es kein unverdienter Sieg für den FC. Das spricht dafür, dass der Trainer doch noch einen gewissen Einfluss auf die Spieler hat und spricht auch für die Moral der Truppe. Nach 8 Spielen mit nur 3 Punkten kann man da schon sagen, das war eine gute Reaktion, die der FC da in der zweiten Halbzeit gezeigt hat.
Also ich fand, das war eine gute Reaktion der Südkurve. Die im Grunde genommen, Kwasniok hat das ja gesagt, der 12. Mann waren und die dafür gesorgt haben, dass diese
Mannschaft... Was übrigens, entschuldigen, dass ich da reingehe, Mike, in ja. Köln auch nicht immer der Fall ist. Also beim Spiel gegen Bayern waren am 2-1 komplett der Stecker gezogen im Stadion. Klar, das ist dann auch, wenn das 2-1 fällt, aber wir reden auch darüber, dass eine Kurve da sein muss, wenn es schlecht läuft und das ist nicht immer so, es ist viel Folklore, aber am Samstag, bin ich bei dir, war es so. Da hat das Stadion ein Feingefühl entwickelt.
Exakt. Also ich glaube, das hatte mit Kwasniok irgendwie relativ wenig zu tun. Ich glaube, das war tatsächlich die Anpeitscher waren in der Südkurve und das hast du dann irgendwann auch gemerkt und das da kann der FC wirklich froh sein in diesem Zusammenhang. Also ich möchte auch gerne nochmal auf die Pyro gegen Bayern München eingehen, was wirklich ein Desaster war, was wahrscheinlich wieder 1 Million kosten wird. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtiger finde ich, ich sehe noch nicht, dass die Mannschaft, ehrlicherweise, oder dass Kwasniok große Teile der Mannschaft nach wie vor erreicht. Mir ist das zu viel Laienspieltheater. Mit einem genauen Auge sieht man irgendwie auch dann, wenn er bringt dann Luka Waldschmidt mit rein, den er kurz vorher noch verbannt hat, aus dem Kader gestrichen hat, herzt ihn, umarmt ihn, damit die Kurve wieder einigermaßen irgendwie befriedigt ist. Also dieses Gesamte, es wirkt irgendwie konstruiert, es wirkt nicht mehr echt, es wirkt nicht mehr befreit, es ist irgendwas in der Luft, das ich mir nicht erklären kann. Es ist nicht der Lukas Kwasniok, der mit einer gewissen Klarheit auch vorgeht. Es gab irgendwie auch, ist mir berichtet worden, nach der Pressekonferenz dann auch diesen Moment, als die Kameras aus waren und die Mikrofone, dass er sich nochmal an die Presse gewandt hat und gesagt hat, was ist denn los mit euch? Lacht doch mal wieder. Es ist doch alles gut hier, die Stimmung ist doch total toll. Also sind insgesamt Dinge da am Laufen, wo ich mir denke, so komisch. Dann haben wir jetzt irgendwie die Vertragsverlängerung auch von Kessler auf dem Tisch. Das ist irgendwie auch, da hat sich alles nachgesehnt. Jetzt ist es so, wird aber auch nicht so richtig gefeiert. Also insgesamt ist die Situation finde ich wackelig bei dem Spiel jetzt. Gegen Mainz muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal, wenn die Kurve nicht gewesen wäre, wäre das anders ausgegangen. Bin ich 100% überzeugt davon. Ich fand es ein unerträgliches Spiel in der ersten Halbzeit. Das war auch Verunsicherung, das war nicht mal mittelmäßig. Das machte keinen Spaß zuzugucken. Man muss aber auch sagen, dass da war ich auch von Mainz echt ehrlicherweise enttäuscht. Die waren ja mit Urs Fischer dann doch wieder auf einem ganz guten Weg. Also insgesamt fand ich das jetzt kein unterhaltsames Spiel. Ache, dass der dann zweimal ausgerechnet knipst, finde ich schon wieder richtig geil und witzig. Was ist der abgehatet worden? Doch nur irgendwie Zweitligaspieler, wenn überhaupt. Was kann der überhaupt? Da siehst du, wie schnell das im Fußball geht. Also insgesamt muss der erste FC Köln, glaube ich, weiter richtig, richtig ackern. Kessler muss, glaube ich, einfach auch nochmal gucken, wie ist das wirklich der Kader, mit dem man wirklich in der Liga bleiben kann. Also es ist insgesamt sehr fragil, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Na gut, das würde mich jetzt aber auch wundern, wenn nach 8 Spielen und 3 Punkten es nicht ein Stück weit fragil wäre. Also ich denke, dass dieser Kader stark genug ist, die Bundesliga zu halten. Ich finde, das war eine Energieleistung. Ich finde, man darf auch übrigens mal hinterfragen, warum jemand wie Ache zum Beispiel so wenig Einsatzzeit hat. Ich weiß, dass er, das haben wir beide besprochen, mit einem körperlich desolaten Zustand ankam. Aber das ist vielleicht etwas, was man Lukas Kwasniok auch inhaltlich ein bisschen ankreiden kann. Das hat er auch bei seinen anderen Stationen früher immer schon gemacht. Wenn in Paderborn einer einen Doppelpack erzielt hat, saß der am nächsten Wochenende auf der Bank oder hat dann irgendwie linke Verteidiger gespielt. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein bisschen wesensimmanent bei ihm, weil er möchte auch nicht, dass irgendwelche Spieler größer als der Cheftrainer sind. Ich weiß nicht, ich bin da nicht nah genug dran, aber ich wäre immer normalerweise der Meinung, wenn du jemanden hast, der einen Lauf hat, dann lass ihn auch spielen. So, jetzt hat er Johannesson mal wieder in die Startelf geholt. El Mala hat in der Startelf gespielt, hat nicht so gut gespielt. Ich finde, der Umgang mit El Mala ist ein spezieller und da kann ich ihn teilweise auch verstehen, weil er oft, wenn er von der Bank kommt, einfach einen ganz anderen Impact aufs Spiel hat. Auf der anderen Seite hat der Junge so viel Potenzial, dass man ihn wahrscheinlich schon häufiger von Anfang an bringen muss. So, er wechselt, wie gesagt, relativ wild durch, das ist das eine, aber er hat einen offensiven Spielansatz, der mir persönlich gut gefällt, aber, und da bin ich bei dir, er wirkt angefasst so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, dass er so ein bisschen sehr emotional ist und dass er auch nicht so ganz weiß, was passiert eigentlich gerade so um mich rum. So, und ich finde es erstaunlich, weil ich Lukas Kwasniok für hochintelligent halte. Alle haben ihn vorher gewarnt, pass mal auf, du kannst in Köln neben dem Platz wahrscheinlich nicht so agieren, wie du das in Paderborn, Saarbrücken und Jena gemacht hast. Also halt dich ein bisschen zurück. 3 Monate hat man von ihm nichts gesehen und gehört in der Stadt. Und dann war der Saisonbeginn erfolgreich. Und seitdem gibt es auch, das hat ja auch das Plakat gezeigt, gibt es auch ein paar Themen sicherlich außerhalb vom Platz, die ihm angesprochen werden. Und ich glaube, dass ihn diese Wucht so ein bisschen überrascht selber. Und was aber für ihn spricht, die Mannschaft hätte ihn ja opfern können. Ich glaube, er hat ein paar von den alten Spielern wie Waldschmidt und Kainz hat er ganz sicher verloren. Aber die Jungen, die er bringt, wie ein Simpson Pussey oder ein Özkacar oder ein Castro Montes, die laufen für ihn noch. Und El Mala läuft auch für ihn. Und deshalb war das für ihn persönlich auch ein ganz wichtiger Befreiungsschlag. Der Kader sollte reichen, um die Klasse zu halten. Ich glaube nur, dass die Unruhe rund um Lukas Kwasniok nie so ganz aufhören wird, weil er auch nicht dafür der Typ ist. Ich habe es dir schon mal gesagt, für mich ist er so wie der junge Christoph Daum. Mit einem Hang zum Wahnsinn, auch einem Hang zum Größenwahn, aber auch mit enormen trainerspezifischen Fähigkeiten.
Glaube ich auch, auf jeden Fall großes Risiko, auch bei der Kölner Presse, glaube ich, die ihn bis auf wenige Ausnahmen, es gibt so 1-2 Formate, die im Grunde genommen ja alles hochjubeln, was Kwasniok macht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich denke, auf der anderen Seite ist es so, dass er jetzt beweisen muss, dass er den ersten FC Köln erstmal in der ersten Liga halten kann. Und ich bin bei dir. Ich hoffe, dass Thomas Kessler muss ihm ja ein Zeichen gegeben haben. Zumindest kann man das so lesen. Und ihn auch ein Stück weit zurückgepfiffen haben. Nämlich, pass mal auf, abseits des Platzes. Pass einfach auf, was du tust. Weil sonst wird das hier in Köln auch schwierig für dich. Das ist zumindest so niedergeschrieben worden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber damit ist er gut beraten, auf Thomas Kessler zu hören. So. Dann würde ich mal gucken, lass uns auf deinen HSV gucken, denn.
Nee, lass uns erst nochmal auf Mainz gucken.
Auf Mainz gucken, okay.
Weil das war ja der Gegner, wo ich in der ersten Hälfte dachte, okay, die sind jetzt unter Urs Fischer auf einem guten Weg. Jetzt haben sie 5 Spiele, 6 Punkte unter ihm, also sie punkten. Es ist auch relativ stabil, aber sie haben 2-0 Vorsprung gegen Union Berlin nicht ins Ziel gebracht. Sie mussten gegen Heidenheim zittern. Sie haben nach einem 1-0 gegen Köln aufgehört, Fußball zu spielen. Also ganz so einfach, wie jetzt alle denken, dass Mainz hier den Blinker setzt und dann wegzieht, glaube ich, wird es dann doch nicht. Schon das Gefühl, dass da auch eine gewisse Grundverunsicherung da bleibt. Also so diese Spektakelrettungen wie unter Bo Svensson oder Henriksen, weiß ich nicht. Ich würde immer noch sagen, Mainz ist gut besetzt. Und hat mit Urs Fischer auch den richtigen Mann. Aber das war schon eine krasse Big-Point-Niederlage. Wie siehst du Mainz?
Ganz genauso wie du. Also ich finde, das sind okaye Spieler, aber es sind okaye Spieler. Also du hast natürlich dann so eine Ikone wie Bell, der das Tor gemacht hat, der dann aber auch wirklich für eine Halbzeit reicht es dann. Da Costa habe ich übrigens immer das Gefühl, das ist Licht und Schatten. Entweder der liefert richtig gut oder einfach gar nicht. Und bei Da Costa war es jetzt irgendwie in diesem Spiel so, das war mittelmäßig, durchaus mittelmäßig, aber mehr war es auch nicht. Silas, habe ich auch gedacht, also tut mir furchtbar leid, aber ist jetzt auch nicht unbedingt die Erfüllung im Sturm. Kannst ja weiter durchgehen. Nebel und Tietz fand ich jetzt auch okay. Es war alles okay, aber es war so, ehrlich gesagt, der Tabellenplatz passt total zu Mainz 05. Das war das, was ich bei dem Spiel die ganze Zeit gedacht habe. Podolski genauso übrigens. Es war in der Abwehr streckenweise vogelwild. Die Ordnung stimmte nicht. Die Laufwege haben teilweise nicht gestimmt. Also vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Also da hat Urs Fischer noch ganz schön was vor sich, oder? Siehst du es anders?
Ja, habe ich ja gerade auch gesagt. Sehe ich so. Ich denke schon, wenn ich sie vergleichen würde mit St. Pauli und Heidenheim, jetzt mal den direkten Konkurrenten, sehe ich sie schon in der Vorhand. Der Anschluss ist ja auch geschafft, aber so dieses easy peasy, wir sind da relativ schnell von da ganz unten weg, das sehe ich nicht. Ich glaube, dass diese drei Mannschaften mit Augsburg, mit dem HSV und vielleicht Köln, vielleicht Werder, dass das die sein werden, die relativ lange unten dabei sind. Auch Wolfsburg, die, wie gesagt, wir reden ja selten über Wolfsburg, auch zu Recht. Das sind jämmerliche Spiele gewesen diese Woche, auch irgendwie vor 20.000 Leuten. Also das hat für mich überhaupt gar keinen Mehrwert mehr. Ich weiß ja nicht, ob sich VW da positive Werbung von verspricht. Für mich ist es das nicht. Aber am Ende wird da, glaube ich, schon eine gewisse individuelle Klasse dann noch den Unterschied machen. Bei Gladbach noch ganz kurz. Das bleibt, glaube ich, eine Achterbahnsaison. Überzeugender Sieg gegen Augsburg, Debakel in Hoffenheim, erste Hälfte indiskutabel in Hamburg am Samstag, haben trotzdem 20 Punkte, haben jetzt eine gewisse Heimstärke. Auch da das Individuelle, da glaube ich, die werden sich auch relativ früh verabschieden. Damit sind wir beim HSV.
Und der lässt wahnsinnig viel liegen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, genau.
Also,
das ist das zweite
selten,
ganz.
Ja, sag du.
Zweite ganz bittere Heimspiel gegen Wolfsburg war es noch absurder, weil man das Spiel dann noch verloren hat und Elfmeter verschossen in der Hinrunde. Aber dieses Spiel am Samstag durfte nur einen Sieger haben, das war der HSV. Ich finde, auf der einen Seite siehst du, dass die Mannschaft absolut wettbewerbsfähig mittlerweile ist. Das sieht echt nach Bundesliga-Fußball aus. Das war auch spielerisch richtig gut anzugucken in der ersten Hälfte. Ja. Aber wenn du halt keine Tore schießt und du musst jetzt aufpassen, du hast natürlich auch, bevor man jetzt irgendwo sich in so eine, oh Gott, wir sind ständig besser und sowas. Du hast in der Hinrunde zum Beispiel auch ein Spiel gegen Stuttgart gewonnen. Das hast du auch mit Glück gewonnen. Also sind wir mal ganz ehrlich. Aber ich war gestern bei den Kollegen von Sky 90 und da muss man sagen, das hat sowohl Lothar als auch Marcel Janssen gesagt. Gefühlt hat der HSV im Moment weniger Punkte, als sie für das, was sie spielen, verdient hätten. Und das darf sich nicht fortsetzen. Und das Problem ist, es ist einfach kein Knipser da. Das Experiment mit Königsdörfer ist gnadenlos gescheitert in der Hinrunde in der Sturmmitte. Downs ist für mich ein guter, entwicklungsfähiger Spieler, ist aber auch nicht der Knipser. Der Einzige, der für mich Knipserqualitäten hat, und ich drehe fast durch, klar, er kommt jetzt auch aus einer Verletzungspause, weil ich es immer wieder sagen muss, ist Robert Klatzel, der muss in den Heimspielen spielen. Der muss auch am Freitag im Derby bei St. Pauli spielen. Der weiß, was ein Derby bedeutet. Der hat so oft gegen St. Pauli getroffen. Der muss den endlich spielen lassen, weil wenn so viele Flanken reinkommen, Also nochmal, ich weiß nicht, wie fit er jetzt war, aber er kommt aus einer Verletzung. Dann brauchst du einen Klatzel, der köpfen kann und der Bälle halten kann. Bitte, lieber Merlin, lieber Zauberer, du hast mir so viel Freude gemacht, du bist ein Top-Trainer in der Entwicklung. Lass jetzt endlich mal den Klatzel ran. Oder sie holen irgendeinen Knipser zurück, wegen mir Selke aus der Türkei, der da unzufrieden ist, oder irgendeinen anderen. Wenn du in der Sturmmitte keine Hütten machst, dann wird es am Ende brutal knapp und dann befürchte ich auch, dass es nicht reichen könnte. Du musst endlich mal diese Überlegenheit in Tore ummünzen. Punkt.
Das ist tatsächlich komplett das digitale System, in dem wir hier aufnehmen, komplett gesprengt worden, weil der Pegel nach oben so ausgeschlagen ist, dass es komplett alles weggezerrt hat. Aber das passiert auch nur dann, wenn man muss ja dich einfach nur nachts aufwecken und Glatzel sagen. Dann bist du ja im Grunde genommen nie ist Thomas Wagner so schnell aus dem Bett und so hellwach wie bei dem Namen Glatzel. Aber du hast natürlich völlig recht. Ich glaube, es gibt da keine zwei Meinungen und ich würde mal sagen, eigentlich müsste da HSV mit 26 Punkten irgendwie dastehen, bei dem, was sie alles liegen gelassen haben. Und wer hätte das gedacht am Anfang der Saison, dass das wirklich irgendwann nach Bundesliga-Fußball aussieht, vor allen Dingen nach bei Beginn der Rückrunde schon. Also das, da ist schon sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet worden. Die Frage ist jetzt natürlich schon, nach diesem ganzen Desaster, muss man inzwischen ja sagen, was diese ganze Entwicklung rund um Stefan Kuntz angeht, der ja angeblich die Anzeige zurückgezogen hat, die er erst, die Strafanzeige, die er gestellt hat. Das wird ja immer wilder, was da zu hören ist und was da passiert. Wer gibt sich jetzt tatsächlich die Nachfolge von Stefan Kuntz? Das wird auch nochmal ein ganz spannendes Thema werden. Da ist Sebastian Kehl in der Verlosung. Was von wem hat man noch gehört? Ich habe es schon wieder fast verdrängt, weil es irgendwie zu absurd war. Ach, Brazzo natürlich. Der Kollege Salihamidžić, auch mit HSV. Ja,
warum absurd? Der hat HSV vergangen, dann hat bei Bayern einen ähnlichen Posten ausgefüllt. Ich halte das nicht für absurd. Es ist eher so, dass du merkst, dass das schon ein attraktiver Posten ist. Und wenn du Sebastian Kehl gehört hast, dann hast du gehört, dass er natürlich sagt, meine Gedanken sind in Dortmund. Aber ich glaube, es ehrt ihn schon, dass da ein großer deutscher Club bei ihm anfragt. Und er würde ja dann auf einen Posten rutschen, der eine Ebene über dem wäre, was er bei Borussia Dortmund hat. Aber richtig, es ist im Moment nicht das, finde ich, das drängendste Problem. Du hast mit Klaus Koster einen super vernetzten Mann, der am Ende der letzten Transferperiode mit Vuskovic, Lokonga und Vieira gezeigt hat, was er kann. Du hast mit Erik Huber einen Mann, der hat die Finanzen in Ordnung gebracht und ein Gesicht. Du brauchst diesen Sportchef für die Sommertransfer. Periode oder als Gesicht ab der neuen Saison. Aber das ist im Moment nicht das Problem, dass diese Namen gehandelt werden. Kann ich nachvollziehen. Ich fände Kehl auch einen interessanten Namen. Ich fände auch jemanden wie Bog aus der zweiten Liga. Ich finde Wohlgemuth aus Stuttgart einen Wahnsinnsnamen. Dass die überhaupt gehandelt werden, zeigt, wie groß der HSV immer noch ist oder wieder gerade im Werden. Aber das ist für mich nicht die dringendste Personalie. Die dringendste Personalie ist, entweder einen Stürmer zu holen, der die 8 bis 10 Tore verspricht oder endlich Glatzeldauer zum Laufe zu bringen.
Okay, dann stelle ich dir noch eine Frage, bevor wir in die zweite Bundesliga schnell...
Werder würde ich noch, glaube ich, ganz gerne mal
drüber. Richtig, wie lange... Ja. Perfekt, ey, das ist ja fast schon, ich bin in deinem Kopf eigentlich schon drin.
Wie ja, lange bist bleibt, du.
Bin ich, ja, bin ich. Das ist schön, das ist wirklich schön. Also, Frage der Fragen, die natürlich wichtig ist im Zusammenhang mit Werder Bremen. Wie lange bleibt Clemens Fritz noch auf seiner Position? Und noch wichtiger, wie lange bleibt Horst Steffen Trainer bei Werder Bremen?
Ja, das ist irgendwie eine ganz komische Gefühlswelt am Osterdeich, würde ich sagen. Ne? Gar nicht so Werder-typisch, weil früher war ja immer Werder Ruhe in den Erfolgsjahren. Und dann selbst, als sie sich von den Ambitionen so ein bisschen verabschiedet haben, war eigentlich auch immer Ruhe. Viele haben gesagt, eigentlich fast ein bisschen zu viel Ruhe. Und jetzt ist ganz schön viel Unzufriedenheit da, habe ich das Gefühl. Das war alles okay in der Saison bis zu dem späten Köln-Ausgleich und der Derby-Niederlage in Hamburg. Und seitdem hat sich die Stimmung komplett gedreht. Diese peinliche Panne, dass sie selbst nicht wussten, wie viele Spieler sie noch ausleihen durften. Brutal. Das wurde ja auch thematisiert in der Fankurve. Das ist wirklich brutal. Ich habe dir das ja schon mal gesagt. Ich mag Clemens Fritz total gerne, weil das so ein angenehmer Typ ist als Spieler, wenn ich den jetzt mal irgendwie so sehe als Funktionär oder in irgendwelchen beim Doppelpass oder Sky 90. Aber das ist natürlich eine Sache, die schon bitter ist. Ihm und Niemeyer wird ja vorgeworfen, dass sie zusammen einfach zu wenig Ideen entwickeln. Jetzt haben sie dann Milosevic ausgeliehen von Stuttgart, der trifft auch direkt. Sie drehen ein 1-2 unter Flutlicht. Das ist eigentlich alles gemalt wie dafür, dass du am Ende der Saison sagst, das war der Befreiungsschlag. Damals dieses 3-2 im kalten Januar, Freitagabend gegen Frankfurt. Und dann kriegst du dieses Gegentor noch da rein. Und das fokussiert oder verbrennt und vermengt alles für mich auf diesen Punkt. Diese ganze Unzufriedenheit wird dann auch nicht mit einem Sieg mal aufgelöst, obwohl eigentlich die Leistung sehr ansehnlich war. Selbst das führt dann nicht zum Sieg. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das passt total. Die Chemie zwischen Horst Steffen und Werder Bremen, das ist eigentlich ein Perfect Match. Und irgendwie wirkt Horst Steffen erstaunlich farblos und es ist halt gar nicht dieser Stempelfußball, den er in Elversberg hat spielen lassen. Und du merkst auch, er ist mittlerweile auch genervt, dass er immer gefragt wird und sagt dann, ja, das Binnenverhältnis ist völlig okay in der Kabine. Aber das war schon ein richtiger Genickschlag für Werder, dieser späte Ausgleich, das muss man sagen. Und sie haben jetzt, nächste Woche spielen sie in Leverkusen. Sie haben also wirklich, dann haben sie, glaube ich, Gladbach zu Hause und dann haben sie aber auch nochmal zwei, drei richtig schwere Spiele. Also, wenn die jetzt nicht wirklich ins Laufen kommen, könnte die Frage nach Horst Steffen in zwei, drei Wochen auch wieder Vorlage sein.
Naja, aber die ist ein Dauerbrenner. Also das ist ja so.
Ja, aber mehr im Moment noch von außen als von innen.
Das weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, nach dem Spiel jetzt, er wirkt komischerweise, ich erinnere dich, ich hatte das irgendwie ganz am Anfang schon angesprochen, er wirkt da für mich streckenweise wie ein Fremdkörper bei Werder Bremen. Er wirkt nicht irgendwie homogen, integriert, angekommen, wirkt er nicht. Ich fand einfach auch, du musst dir einfach nur die eine oder andere Pressekonferenz angucken. Vergleich das mal mit seiner Zeit in Elversberg. Das ist einfach nicht vergleichbar. Ist natürlich auch ein lamer Vergleich, weil er in Elversberg einfach da was aufgebaut hat, was irgendwie outstanding ist. Wenn du da nicht integriert bist, dann weiß ich es auch nicht. Aber ist es vielleicht einfach auch der Schritt dann einfach auch zu so einer Traditionsmannschaft, ist die Frage, ist das der richtige Schritt gewesen? Aber das wird er nur selber beantworten können und dann irgendwann auch die Verantwortlichen. Aber ich fand es nie homogen. Ich fand es einfach nie homogen. Warten wir ab, was da passiert. Es ist aber einiges auch noch los in der zweiten Fußball-Bundesliga, die wieder spielt. Und da sind tolle Sachen passiert. Da, zum Beispiel, dass Herr Klose sich jetzt das erste Mal damit auseinandersetzen muss, dass er vom Platz geflogen ist. 3-2 gegen Elversberg. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Elversberg durch ist. Aber es ist teilweise, musst du so ein Spiel kannst du nicht aus der Hand geben. Aber gut, ist passiert. Du hast eine Hertha 0-0 gegen Schalke, wo man sich angeblich auf Schalke mit Edin Terzic, Edin Dzeko auseinandersetzt. Du hast die strahlende Marke Hannover 96 mit Herrn Titz, der bald entlassen wird. Kaiserslautern gewinnt 3-1. Und ich würde gerne mit dir auch nochmal über Dresden-Fürth reden, 2-0, und was da so gerade passiert. Also es ist ein buntes Potpourri an einem kleinen Teaser, den ich dir jetzt mal so rüberschmettere.
Gut, dann mache ich mal so einen kleinen Schnelldurchlauf durch das Ganze. Hertha gegen Schalke hatte eigentlich nur einen Sieger verdient, das wäre Hertha gewesen. Trotzdem holt Schalke den Punkt, ist sogar nach den Ergebnissen, weil ja außer Lautern niemand von oben gewonnen hat, eigentlich sogar der Gewinner des Wochenendes. Das darf man dann nochmal sagen, bei allem Respekt und bitte, liebe Schalke-Fans, ich möchte, dass ihr in die Bundesliga zurückkommt. Schalke gehört dahin, ein großartiger Verein. Aber der Fußball ist teilweise grauenhaft. Es gab ein paar Heimspiele am Ende der Saison, Hinrunde aus dem Pressing raus, da hat man noch ein paar Offensivaktionen gehabt, aber das am Samstag konntest du dir ja eigentlich nicht angucken. Ich finde es bemerkenswert, wie viel Ruhe der Trainer in den Verein gebracht hat, wie viel Intensitäten, dass er dann noch sagt, ey, ich hole dir den Punkt mit, also Schalke steigt für mich auf. Die haben noch 9 Heimspiele. Wenn du jetzt nur davon ausgehst, dass sie 6 davon gewinnen, was ja mit dieser Energie in diesem Stadion immer möglich ist, dann brauchst du auswärts aus 7 Auswärtsspielen vielleicht noch 6 oder 7 Punkte, um aufzusteigen. Ich lege mich fest, Schalke steigt auf und das wäre nach den beiden letzten Jahren natürlich sensationell. Du hast hinten einen super Rückhalt mit Karius, du hast eine solide Abwehr, aber angucken kannst du dir das wirklich nur schwerlich, das darf man schon so sagen. Elversberg, Top-Spiel in Nürnberg und eigentlich untypisch für Elversberg, weil du bist die schwächere Mannschaft, führst trotzdem und verschießen 11 Meter und kriegst dann diesen Last-Minute-Tiefschlag. Ja. Mal gucken, wie sie sich davon erholen. Darmstadt in Bochum war wild und richtig Werbung für den Fußball. Paderborn verliert in Kiel, das kann passieren. Der Betze ist der Betze. Finde, wenn sie auswärts ein bisschen ans Laufen kommen, dann darfst du sie noch nicht abschreiben. Und Titz? So früh, wie du ihn verabschiedet hast, hätte ich das nicht in der Hinrunde, war es ja auch nicht so, aber langsam müssen die auch mal was Zählbares holen, sonst wird Jörg Schmadtke irgendwann auch ungeduldig. Das stimmt. Genau. Also das sieht immer gut aus, aber sie machen keine Tore. Ja. Wichtiger Sieg für den KSC nach den ganzen Unruhen im Sommertrainingslager. Da gab es ja auch das legendäre Video vom Vizepräsidenten aus dem Trainingslager. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der sich über die Sonne und über das nette weibliche Personal da im Hotel auslässt.
Wahnsinn.
Also wirklich Wahnsinn, wie so ein Kegelbruder, der ungefähr 1,8 Promille hat und morgens das erste Konterbier genommen hat. Und dann steigen wir unten in die Abstiegszone ein, Magdeburg, wie der alte, knorrige Patrick Sander Magdeburg in Fahrt bringt, das ist wirklich Wahnsinn, ganz großer Respekt, Fortuna Düsseldorf mit einem überlebenswichtigen Sieg. Und über zwei Vereine würde ich gerne noch mit dir sprechen, weil jetzt habe ich diesen Schnelldurchlauf gemacht, das ist A, Dynamo Dresden, das hast du schon gesagt, aber erstmal Arminia Bielefeld, die stehen auf einem Abstiegsrelegationsplatz und ich habe mich ganz ehrlich am Freitag, ich habe die Sendung in Düsseldorf gemacht, fast ein bisschen erschrocken, weil bis zum 9.10. Spieltag hast du gedacht, das geht ja weiter, die spielen oben mit und seitdem holen die keinen Sieg mehr und stehen jetzt auf dem drittletzten Tabellenplatz. Mitch Knie hat halt in Liga 3 schon ein paar schwierige Situationen überstanden, aber das ist jetzt auch eine, weil die Ansprüche nach dem fantastischen letzten Jahr natürlich auch in Bielefeld gestiegen sind.
Ja, und ich glaube, lass uns da mal anfangen. Ich glaube, das ist genau das Problem. Du hast halt einfach dann diesen Schwung, geht da einmal verloren, bist du auch ruckzuck bei einer Mannschaft wie oder Verein wie Bielefeld auch wieder unten drin. Entschuldigung, was damit zu tun hat, dass du natürlich auch ganz klar merkst, dass die sind vielleicht einfach auch zu schnell dann wieder hochgejubelt worden, auch mit prominentem Management und so weiter. Und das, glaube ich, kann auch in die andere Richtung gehen dann irgendwann. Insofern wundert es mich nicht ganz, aber du hast völlig recht. Es ist krass, was da passiert. Ich finde aber auch krass, was in Fürth passiert. Du wolltest auf Dünnem und Dresden auch nochmal eingehen. Also diese Entlassung, wir haben da auch schon mal ansatzweise drüber gesprochen, von Rashid Assisi und Zorniger. Danach erdrutschmäßig. Da waren Leute am Start, die wussten es irgendwie scheinbar besser. Und dann ging es aber erdrutschartig immer weiter nach unten. Und jetzt haben sie tatsächlich die rote Laterne. Man muss sagen, Rashid Assisi ist inzwischen bei Alemannia Aachen, hat Pinto mitgenommen. Und was da passiert, ist in der dritten Liga auch nicht so richtig geil. Also da gibt's massive Fanproteste. Neuen Trainer geholt. Also vielleicht ist da auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber dass eine Mannschaft wie Fürth derart nach hinten durchgereicht wird, das finde ich schon auch Wahnsinn, um bei Thomas Wagner zu bleiben.
Ja, also erstmal noch das Ding zumachen. Bielefeld, ich hoffe, dass es keine Trainerdiskussion um Mitch Kniat gibt, weil ich ihm ganz klar zutraue, das Ding auch wieder zu drehen. Mhm. Fürth, hast du recht, hat total den Weg verlassen. Allerdings, da bin ich auch bei dir. Also bei Rashid Assisi wachsen die Bäume dann auch nicht in den Himmel. Also bei Aachen hat er sich bislang mit Mersat Selimbegovic als Trainer komplett verhoben. Da gibt es auch ein paar strukturelle Probleme und die hatten viele Verletzte, aber das ist bisher auch nicht gut. Aber in Fürth hat man seinen Weg verlassen, bin ich vollkommen bei dir. Und das sieht wirklich nach Abstieg aus. Und ich glaube, die kommen noch nicht so schnell wieder, wenn die mal absteigen. Mhm. Weil es ein Verein ist, der finanziell auch nie auf Rosen gebettet ist. Es wäre schon bitter für den dreifachen deutschen Meister. Dresden, da siehst du allerdings auch, was du mit kluger Personalpolitik machen kannst. Und das sage ich gerne, weil mein ehemaliger Partner bei den Freitagabend-Topspielen in der zweiten Liga, Sören Gonter, ist ja jetzt neuer Sportgeschäftsführer und der hat einfach mal richtig gut eingekauft für Dresden in der Pause. Also Bethke hat einen jungen Torwart, der sitzt noch auf der Bank, weil Schreiber spielt, beziehungsweise kommt aus einer Verletzung. Keller aus Heidenheim zu holen, ist meiner Meinung nach eine Königspersonalie, Bundesligaspieler, der auch direkt getroffen hat. Ne? Und dann hast du Cheka hast du geholt, Sterner hast du geholt, das sind alles Leute, die Amoako ist geblieben, trotz Angebot aus der Serie A. Das sind Spieler, die dich auch weiterbringen. Wagner im defensiven Mittelfeld. Jetzt spielen sie den Elbklassiker in Magdeburg. Du hast natürlich eine Hypothek mit 13 Punkten. Aber das scheint mir jetzt eine Mannschaft zu sein, die personell wettbewerbsfähig ist. Mal gespannt, wie sie das jetzt in der Rückrunde dann aufgleisen können mit Thomas Stamm. Aber Dresden ist auf jeden Fall, also mit Dresden ist zu rechnen. Und die schlechtesten Karten hat im Moment tatsächlich für mich Kräuter Fürth. Wie du es gesagt hast, was mir leid tun würde. Aber Dynamo ist da.
Dynamo ist richtig da. Auch natürlich noch eine Wahnsinns-Fankultur. Ne? Die haben auch irgendwie immer richtig Rückenwind. Ja, was bleibt übrig von diesem Tag, von diesem Wahnsinns-Spieltag?
Ja, was bleibt übrig? Ich gucke nochmal gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe oder sowas. Wir haben ja angefangen mit dem Afrika-Cup und wir haben den Torwart gelobt, wir haben über Diaz gesprochen, aber vielleicht müssen wir am Ende auch ganz ehrlich sagen, wenn du siehst, wie Guillet das Ding da einschweißt in der 94. Minute, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, Konter des Senegal, er schüttelt Hakimi ab und bezwingt Bono, den besten Torwart des Turniers, dann würde ich sagen, wir haben begonnen mit einer Menge Aufregung, aber in der Höhle des Löwen in Marokko, die wurden ja permanent ausgepfiffen, den zweiten Titel sich dann zu holen. Da sage ich, wer beim Gastgeber dieses Finale gewinnt, nach diesem Spielverlauf, nach diesem völligen Wahnsinn, da muss ich sagen, die Löwen aus Teranga haben richtig dicke Eier.
Wir brauchen
Eier.
Moneys.